Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Das ist der Doppelpunkt auf DRS 1, heute mit Begegnungen mit dem Jenseits. Es gibt Leute, die haben schon so unheimliche Erlebnisse gehabt, einisch oder auch schon manchmal. Und das war für diese Menschen ein ziemlicher Schreck gewesen.
Ich habe den Schatten gesehen und zur gleichen Zeit hat es mir fast den Schnauf genommen. Es hat mir Angst gemacht.
Und irgendwie habe ich zumal eine riesige Gänsehaut bekommen. Und dann hatte ich das Gefühl, neben mir auf dem Sofa sitzt irgendjemand.
Das ist mir so eingefahren. Also ich glaube, ich bin noch nie in meinem Leben so zu einem Haus aus. Und meine Mutter hat mir nachher gesagt, wir seien wirklich beide kreideweiss gewesen.
Und ich war natürlich auch verschrocken und habe mich auf die Seite getrollt und bin dann eigentlich auch aus dem Bett gefallen.
Solche unheimliche oder eben jenseitige Begegnungen sind gar nicht so selten, wie man vielleicht meint. Ein Viertel von allen Leuten zu Europa, so sagt wenigstens eine Statistik, ein Viertel hat schon mal auf irgendeine Art Kontakt gehabt mit Verstorbenen. Viele Leute reden aber nicht so gerne darüber, aus Angst, diese Erlebnisse würde vernichtet als Einbildung oder als Wahnvorstellung oder als Psychose. Wie kann man umgehen mit unheimlichen Erlebnissen von dieser Art? Was für Lösungen bieten Seelsorge und was Psychologie und Hirnforschung? Dann geht die Zweitler jetzt im Doppelpunkt diesen Fragen nach.
Die erste Geschichte ist in Hertenstein am Vierwaldstättersee passiert. In der Villa, die früher ein russischer Musiker und Komponist Sergei Rachmaninow gehört hat. Später hatte dann seine Tochter das Haus, eine Frau Gonus. Die kam aber nur immer in den Sommerferien. Durchs Jahr durch haben Gärtner und seine Frau zu dem grossen Park und zu der Villa geschaut. Plötzlich stirbt Frau Gonus, noch keine 60 Jahre alt. Sie wird in Paris beerdigt, wo ihre Familie wohnt. Das ist jetzt eine gute Gelegenheit für die kleine Tochter der Gärtnerfamilie, für Anita, um zusammen mit ihrer Schulfreundin wieder einmal auf dem Rachmaninow-Flügel rumzuklimpern. Und das hätte natürlich nicht ganz so getönt wie auf dieser Aufnahme vom Rachmaninow selber, die wir hier hören.
Dieser Flügel hat uns natürlich gereizt, oder? Meine Freundin und ich, wir sind dann in dieser Villa und ich habe immer die Türen. Mein Vater hat gesagt, du musst abschliessen, die Haupttüren. Weil du hörst nicht, wenn jemand reinkommt, wenn man ins Studio runtergeht, oder? Dann haben wir hier unten gespielt und dann haben wir plötzlich Schritt gehört. Also auf dem Linoleum hört man ja das, manchmal, wenn man mit Gummisohlen anhat. Da habe ich gesagt, ja, das ist ja niemand in dieser Villa drin. Was soll das? Dann haben wir Kastentüren gehört, über oben. Und im Esszimmer haben sie am Boden so eine Glocke gehabt, dass wenn die fertig waren mit Essen oder das Essen müssen serviert haben, die können Leute, hören mir die Glocke läuten. Oh, mir, was gehst, was hast du zu dieser Tür aus? Also wir sind raus wie von einer Tarantel gestochen, weil wir haben so eine Angst bekommen. Und ich habe gewusst, es hätte niemand reinkommen können. Ich habe die Tür abgeschlossen, die war geschlossen. Und dann ist meine Mutti noch mit einer ganz guten Bekannten von uns putzen. Sie haben es nicht ausgehalten dort drin. Sie haben immer das Gefühl gehabt, da ist immer jemand rum. Und sie haben auch die Schritte gehört. Und sie haben immer das Gefühl gehabt, irgendjemand ist einfach da immer hinter uns. Sie haben es nicht ausgehalten, sind raus müssen. Sie müssen zu dieser Villa aus. Und dann hat mir der orthodoxe Pfarrer kommen lassen. Und der hat gesagt, die Frau hätte keine Ruhe.
Also die Tochter vom Rachmaninow
ist dann gestorben an einer Hirnblutung. Die finden keine Ruhe und ist dann die Villa gesegnet und hat mit ihr irgendwie geredet und gemacht. Und von da weg hat meine Mutter und die Kollegin rein können, aber ich nicht mehr. Ich bin nicht mehr reingekommen, bis vor die Türen hin. Und dann hat sie immer gesagt, komm doch mit. Und ich habe gesagt, nein, ich kann nicht rein. Irgendwie, wie wenn mich jemand zurückgehebt hätte.
Und wissen Sie, warum dass die Frau keine Ruhe hatte?
Es ist... Wie soll ich sagen, sie war natürlich sehr eine dominierende Frau. Sehr dominierend. Obwohl meine Eltern sind sehr gut ausgekommen mit ihr. Und sie hat auch den Park, sie hat auch so geliebt. Sie hat noch, ich glaube, das Morgen, bevor sie gestorben ist, hat sie geläutet Und da ist meine Mutti innen und das ist sie dort von dem Fenster gestanden und hat zu meiner Mutter gesagt, nicht wahr, Frau Erni, das ist ein Paradies. Und ein paar Stunden später ist sie dort.
Das Erlebnis hat Anita Koller erzählt. Heute ist sie eine pensionierte Hauswartin zu Luzern. Ganz anders ist die Geschichte von einer Brigitte, die ihren Namen nicht sagen will. Sie arbeitet als Informatikerin und psychologische Beraterin und sie ist überzeugt, dass sie als Kind von ihrem verstorbenen Grossvater beschützt worden sei. Das heisst, von einem älteren Mann, wo sie einfach so ein bisschen vage von Familienfotos her kennt hat.
Wenn ich in die Schule bin, habe ich ihn immer als Begleitung dabei gehabt. Und ich habe da einmal an Mami erzählt, dass ich von einem Mann begleitet werde. Und meine Mami hat dann einmal ein bisschen Panikattacken gehabt und hat teilweise mich dann abgefangen auch. Und dann hat es natürlich auch schon gegeben, dass ich wirklich mit Männern geredet habe auf dem Schulweg, weil ich da nicht so einen grossen Unterschied gemacht habe. Das war für mich total normal gewesen. Und Mami hat mich dann verständlicherweise verboten, mich mit fremden Männern zu unterhalten. Und ich kann mich im Nachhinein erinnern, dass das dann irgendwie wie auch ein bisschen aufgehört hat mit der Begleitung von meinem Grossvater.
Was sagt der Psychiater da dazu? Kann das ein Problem sein, wenn ein Kind oder eine erwachsene Person eine mysteriöse Begleitung hat? Für Professor Wolf Rössler, Leiter der Psychiatrischen Uniklinik Zürich, ist das nichts Beunruhigendes.
Wir wissen sicher, dass es sehr fantasiebegabte Kinder gibt, die sich einen Begleiter fantasieren, der mit ihnen schwätzt und mit ihnen ist, etc. Es ist manchmal wie ein Beschützer. Das verliert sich im Laufe dieser Zeit. Wenn die Kinder ein bisschen älter werden, dann vergessen sie wieder. Aber es ist für eine Zeit lang ein sehr guter Beschützer für die Kinder. Da wäre ich absolut nicht beunruhigt.
Und jetzt, wenn das ehemalige Kind, das erwachsene Mensch, einfach felsenfest davon überzeugt war, den Beschützer zu sehen zu haben.
Ja, also der hat also eine ganz andere Funktion. Ich muss zugeben, also wenn man solche Erfahrungen macht im Erwachsenenalter, ist es meistens kein Beschützer mehr, sondern es ist irgendeine Person, die da ist, wo man Kontakt aufnehmen kann. Aber die Person hat dann überwiegend eine andere Funktion. Das ist Übermittler von Gedanken oder es ist Übermittler in eine andere Welt oder so. Also da gibt es alles Mögliche. Aber Beschützer werden im Erwachsenenleben nicht mehr so intensiv gebraucht.
Kann das krankhaft sein, jemanden so zu sehen?
Also die Tatsache für sich genommen ist einfach mal ein Phänomen. Jetzt müssen wir mal darüber reden, was heisst krankhaft in dem Zusammenhang. Und krankhaft sind Sachen, psychische Erfahrungen, die die Menschen machen, wo dann aufgrund von deren Erfahrung in ihrem Lebensvollzug beeinträchtigt sind. Das heisst, sie können im Recht arbeiten, im Schlafen, sie finden keinen Partner und so weiter. Also alles Mögliche, was es so gibt im Leben, was das Leben sehr mühsam kann machen. In Verbindung mit diesen Erfahrungen kann man dann schon davon reden, sagt, das ist ein Krankheitssymptom.
Solange das nicht ist, wenn ein Mensch einfach das Gefühl hat, da könnte jetzt jemand Verstorbenes ihn oder sie begleiten.
Ja, also das stört mich nicht weiter und die Person vermutlich auch nicht, weil viele Leute, die solche Erfahrungen haben, ich teile die Ansicht nicht. Wir werden sicher noch darüber reden, was möglicherweise der Hintergrund ist, warum man so Erfahrungen machen kann. Aber solange die Menschen kein Problem damit haben und daraus auch kein Problem entstehen für ihr Leben, dann würde ich sie sein lassen, wie sie sind.
Das also der unaufgeregte Umgang von der heutigen Psychiatrie mit dem Phänomen. Dort, wo sich die Fantasie und die Realität am liebsten vermischen, das ist dann, wenn man so im Halbschlaf, im Bett liegt, irgendwo zwischen Tag und Traum. Und dort spielt auch die Geschichte von der Jane Wolfinger. Sie ist gebürtige Irin, unterdessen lebt und arbeitet sie aber schon seit Jahrzehnten in der Schweiz als Übersetzerin. Als junge Frau hat sie in Edinburgh studiert und auch dort in einer Wohngemeinschaft gewohnt.
Und zwar hatte ich einen Wohnungswechsel und habe eine Wohnung neu bezogen mit zwei anderen Leuten. Und es sind drei Schlafzimmer und die ganze Wohnung ist neu renoviert worden, außer jetzt mein Zimmer. Und in dem Zimmer ist immer noch die alte Möbel drin gestanden und Vorhänge und alles. Und sie haben mich gefragt, ob das recht sei. Und ich sagte, ja, das ist ganz schön. Sie haben gesagt, es sei ein schönes Zimmer. Und sie haben das Gefühl gehabt, da muss man nicht unbedingt umbauen. Und dann bin ich da eingezogen und ja, vielleicht eine Woche, zwei dort geschlafen. Und es hat mir eigentlich gut gefallen, habe mich dort wohl gefühlt. Und dann einmal in der Nacht, auch wenn ich geschlafen habe, habe ich auch gehabt, was sie jetzt auch als Erscheinung bezeichnet hat. Ich habe nur einen Kopf gesehen. Das war eine ältere Frau. Sie hatte ein Kopftuch an. Und sie hat auf mich runtergeschaut, wie ich geschlafen habe im Bett. Und dann ist eigentlich das Gesicht und der Kopf ist einfach immer näher und näher gekommen zu mir. Und ich bin natürlich auch erschrocken gesehen und habe mich auf die Seite gedrückt und bin dann eigentlich auch aus dem Bett gefallen und wach geworden. Und dann ist es mir nicht wohl gesehen, habe das nicht können einordnen und bin dann zum WG-Kolleg ins Zimmer gegangen, habe ihn geweckt und habe ihm das erklärt. Und dann hat er gefragt, ja, wie hätten die ja genau ausgesehen? Und ich habe ihm das noch gut können erklären, das Bild habe ich noch sehr präsent gehabt. Und er hat gesagt, ja, yeah, das tönt genau jetzt wie die Frau, die vorher in dieser Wohnung gelebt hat. Scheinbar hat da eben eine alte Frau gewohnt und sie haben die Wohnung von ihr abgekauft und sie ist dann kurz darauf gestorben. Und er hat gesagt, und weißt du was, dieses Zimmer ist eigentlich ihr Zimmer. Und das ist ihr Bett gesehen. Sie ist dort gestorben. Wir haben ihr das eigentlich nicht wollen sagen, weil wir denken, ah, okay, dann zeugst du nicht ein oder du willst vielleicht auch neue Möbel und so weiter. Und dann, die Nacht, bin ich nicht mehr ins Zimmer zurück. Aber am nächsten Tag bin ich wieder dort gegangen und habe dort geschlafen. Und es ist nie mehr etwas vorgefallen. Und ich habe mich versucht, das zu erklären und habe gedacht, ja, die Frau, die ist einfach einmal geschaut. Einfach so zum Schauen, wer ist dort in meinem Platz, was tut sie da. Und wenn sie das gesehen hat, ist sie eigentlich zufrieden gesehen und ist wieder gegangen. Ich kann auch sagen, für mich ist das jetzt kein Traum gesehen. Also es hat sich anders angefühlt. Ein Traum ist für mich etwas, das von mir inwendig rauskommt. Also mein Unterbewusstsein und die Erscheinung von dieser Frau, das ist von irgendwo anders hergekommen. Das ist nicht in mir drin gesehen.
Jane Wolfinger ist also felsenfest überzeugt davon, dass sie nicht geträumt hat. Und genau gleich geht es Iris Vogt. Die Iris Vogt ist Gesundheitstherapeutin und Familienmutter und hat ihre Großmutter gepflegt, bis sie gestorben ist.
Und nach etwa 3 Wochen hatte ich eine Nacht ein Erlebnis gehabt. Also, es war fast wie ein Traum, aber ich sage, es war viel intensiver als ein Traum. Ich habe meine Großmutter gesehen, auf meinem Kachelofen sitzen, in der Stube, und meine Mutter ist hinter ihr gestanden. Und ich habe meine Großmutter angeschaut und habe ihr mit der Hand über die Backe gestrichen. Und ich habe die Viehhaut, also ich weiß heute noch, wie viel die Haut war von meiner Großmutter. Ich habe das so intensiv gespürt, wie wenn sie gerade also bei mir wäre. Und dann steht sie auf und lächelt. Und ich sage zu ihr, gehst du jetzt? Und dann schaut sie mich an und nickt und lächelt. Und dann hat sie sich wie aufgelöst. Also sie ist wie unsichtbar geworden und ist weg gewesen.
Sättige und ähnliche Geschichten kann auch der Andreas Lenher stundenlang erzählen. Seit Jahren schon schreibt er auf, was ihm seine Klientinnen und Klienten erzählen von Erlebnissen im Zusammenhang mit Verstorbenen. Er ist Tiefenpsychologe und vertritt die Lehrmeinung vom Psychologen Carl Gustav Jung. Und immer wie mehr ist er davon überzeugt, dass es etwa die Erscheinungen gäbe, wo jemand nicht einfach geträumt hat.
Der Traum, das Traum-Ich, verhält sich eigentlich ähnlich wie unser Ich, wenn wir hier im Bewusstsein sind. Also Sie können sich vorstellen, im Traum mache ich irgendetwas und das ist eigentlich in anderen Varianten das Gleiche. Unser Ich, wenn ich jetzt da bin oder die Seele, probiert ständig, wenn sie gesund ist, geistige Wahrnehmungen auszuschalten. Dass wir keine geistigen Wahrnehmungen haben, dass die Seele die Geister nicht sehen, das hilft uns zum Überleben. Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit dem Auto und Altbot läuft noch ein Geist über die Straße und Sie machen jedes Mal eine Vollbremsung. Das haut nicht. Also, die Seele tut geistige Wahrnehmungen. Die gesunde Seele tut die wie ausschalten, dass wir ihn nicht haben. Und genau gleich verhält sich das Traum-Ich. Auch im Traum probiert das Ziel, dass es nicht zu geistigen Wahrnehmungen kommt. Sondern der Traum tut einfach das Geschehen, die Abläufe anders zusammenstellen. Fantasievoller zusammenstellen, irreal zusammenstellen. Man kann vielleicht sogar fliegen im Traum. Aber es kommt auch im Traum relativ selten zu geistigen Wahrnehmungen. Und mit den Menschen, die ich rede, wo es zu einer geistigen Wahrnehmung kommt, also zu einer Erscheinung im Traum, die sagen mir praktisch alle, es ist passiert, als ich geschlafen habe. Aber ich sage dir eins, das ist kein Traum gewesen. Das ist kein Traum gewesen. Die sagen es rein schon mit der Emotionalität.
Was sagt der Psychiater Wulf Rössler dazu?
Also die dürfen schon felsenfest davon überzeugt sein, auch da habe ich nichts dagegen. Aber die Leute verbinden ja etwas damit, dass da etwas von außen auf sie zugekommen ist. Ich würde mal in Anführungszeichen behaupten, dass das in ihnen entstanden ist. Das entsteht im Hirn von diesen Leuten.
Und warum entsteht das? Warum entsteht da das Gefühl, dass ich jetzt jemand komme, jemand zum Teil, den man kennt oder den man auch nicht kennt, dass ich ein verstorbener Mensch oder ein Geist?
Ja, sagen wir mal Geist, was auch immer die Funktion von dem Geist ist. Aber der Geist hat mal eine Funktion im Leben von dieser Person. Also gerade am Übergang, wenn man Kontrolle so ein bisschen abgibt, wenn man in den Schlaf hineingeht, da kommen natürlich Gedanken auf. In ihr Bewusstsein dringen das nochmal ein, wo sie nicht so parat haben, im Vollwachzustand. Und das ist der Grund, warum dann die Leute das so intensiv erleben. Wo man kann verschrecken, wie man dann nochmal verwacht, ganz schnell, da ist doch jemand gewesen. Da, auch da würde ich jetzt noch nicht mal sagen, schau, das ist jetzt ganz was Aufregendes, was du da jetzt erlebt hast. Da würde ich sagen, das kann jedem mehr oder weniger passieren.
Also völlig normal, wenn man einmal das Gefühl hat, man habe so zwischen Tag und Traum einen Geist gesehen. Und gleich vergisst man so ein Erlebnis ein Leben lang nicht mehr. So geht es jedenfalls der Sabine Eschenmoser, die von einem Besuch in Graz erzählt.
Und ich war eingeladen bei einer befreundeten Familie zwischen Weihnachten und Neujahr. Und wo ich ungefähr am zweiten Tag bei ihnen war, haben die mir erzählt, sie hätten einen Hausgeist. Und dann habe ich gesagt, ach, ein Hausgeist, das gibt es gar nicht. Auf jeden Fall haben die gesagt, ganz sicher. Und zwar würden wir den ungefähr alle paar Jahre einmal sehen. Und bis jetzt hätten nur Familienmitglieder gesehen. Also ich muss überhaupt nicht Sorge haben, ich würde das sicher nicht sehen. Und der würde im Esszimmer erscheinen, immer im gleichen Raum, würde zur Tür reinkommen, schnurstracks durchs ganze Zimmer durchlaufen und sich dann das Fenster rausstürzen. Dann habe ich gedacht, oh je. Und ausgerechnet ich bin in dem Zimmer einquartiert gewesen, weil sie einfach zu wenig Zimmer zur Verfügung hatten. Und dann habe ich in dieser Nacht drauf, wo sie mir das erzählt haben, habe ich gedacht, ich bin stark kurzsichtig. Und dann habe ich gedacht, ich lasse meine Brillen auf, damit just in case, wenn etwas ist, dass ich gleich gut sehe. Und ich habe das Nachttischlämpchen anbrennen lassen, einfach weil ich gedacht habe, dann bist du gerüstet. Und dann ist es 12 Uhr in der Nacht geworden und dann habe ich Angst gehabt. Und dann ist es 1 geworden und dann habe ich gedacht, Gott sei Dank, jetzt kann nichts mehr passieren, weil die Geisterstunde ist um mich. Ich bin ein bisschen abergläubisch, was das anbelangt. Auf jeden Fall war es nichts. Und dann habe ich mich abgelegt, immer noch bei Licht und Brillen an. Und plötzlich habe ich etwas gehört. Und man muss sich vorstellen, der Raum war quadratisch. Genau in der Mitte ein Tisch. An der kurzen Seite von einem Tisch war die Tür. Dann vis-à-vis die zwei Fenster. Auf der linken Seite ist das Bett gestanden, also wo im Prinzip auch ein Sofa ist. Und auf der rechten Seite vom Tisch war wieder eine Tür, die in einen anderen Raum umgegangen ist. Und der Geist ist also immer bei der Tür rein und ist genau zwischen der Tür und dem Tisch geradeaus zu diesen Fenstern gegangen. Auf alle Fälle höre ich ein Geräusch, setze ich auf. Wir haben schon vor lauter Angst, sind wir tot zu Berg gestanden. Und dann habe ich gesehen, wie die Klinke nachgegangen ist. Und ich habe mich schon einmal bewegen können. Und dann habe ich gesehen, ist die Tür einen Spalt aufgegangen. Und dann ist, ich weiß es heute nicht, ob ich es einfach nur wahrgenommen habe oder ob ich es gesehen habe. Auf jeden Fall ist da irgendeine Gestalt da gestanden. Und zwar, meiner Ansicht nach, ist es männlich gewesen. Es ist ein Jungswesen gewesen und es hat blonde Haare gehabt. Und dann ist er da gestanden. Und er hat ganz traurig da auf den Boden nachgeschaut. Und dann hat er sich gedreht. Und dann ist er aber nicht, wie man mir erzählt hat, einfach geradeaus zum Fenster zugegangen, sondern hat zwei Schritte in meine Richtung durchgemacht und hat wollen zwischen dem Bett und dem Tisch geradeaus laufen. Ich habe mich nicht bewegen können, so hatte ich Angst gehabt. Und dann hat er nochmal einen Schritt gemacht und ich bin vor Entsetzen auf aus dem Bett und durch den ganzen Raum durch ins andere Zimmer rum und habe Hilf Mordio geschrien. Und
ich habe den Geist gesehen und mein, was soll ich tun? Und dann war der Sohn schwach und die Mutter ist danach gekommen und jeder hat gesagt, jetzt beruhig dich und das ist ja nicht so schlimm und jetzt erzähl, was ich gesehen habe. Und ja, auf jeden Fall habe ich ihn dann genau gesehen, wie er der Geist reingekommen ist und wie er gelaufen ist. Und dass er nicht, wie sie mir gesagt haben, gerade aus dem Zimmer gelaufen ist, sondern dass er den Bogen gemacht hat und dann erst zum Fenster rumgelaufen ist. Und dann sind die beiden bleich geworden und haben sich angeschaut und haben gesagt, um Gottes Willen, jetzt hast du ihn wirklich gesehen. Weil sie machen als Test, ob sie sehen, ob ihre Gäste wirklich eine Geschichte erzählen oder ob sie wirklich einen Geist sehen, sagen sie einem immer, er läuft den falschen Weg. Und wenn sie jetzt jemanden haben, der wirklich sagt, der Geist läuft zwischen Tisch und Bett, dann müssen sie, dass sie ihn gesehen haben. Sie haben mir dann nachher erzählt, dass sie einen sehr weit entfernten Verwandten hatten. Und der hat sich vor ungefähr 50 Jahren hätte er sich das Leben genommen. Er sei ein sehr, sehr junger Mann noch gewesen. Er sei auch blond gewesen, wie alle Familienmitglieder eigentlich, die männlichen. Und der hat sich aus unerfüllter Liebe quasi er sich umgebracht.
Aber was ist los, wenn man nicht nachts im Bett, sondern am heiter, hellen Tag das Gefühl hat, jemand verstorben sei um den Weg, während man wach ist und seine alltäglichen Arbeiten erledigt? Und was, wenn man immer wieder das Gefühl hat, dass Verstorbene bei einem daheim wohnen? Das alles kennt Lore Stalder schon seit Jahren. Sie ist Kioskfrau und angefangen hat zu bieren, wo sich ein Arbeitskollege das Leben genommen hat.
Und dann habe ich gemerkt, dass da irgendein dunkler Schattengang rum ist. Aber ich habe nicht gesehen, was es ist. Es war einfach ein grosser Schatten. Und das war für mich das erste Mal, dass ich richtig gespürt habe, dass etwas da ist. Ich habe den Schatten gesehen und zur gleichen Zeit hat es mir fast den Schnauf genommen. Es hat mir Angst gemacht. Und ich habe gedacht, das kann ja nicht sein. Ein Schatten, der einfach aus dem Nichts ist, das kann ja nicht stimmen. Der Kollege hatte Depressionen gehabt, und wenn er schlecht weg war, ist er zu mir gekommen. Und dann haben wir zusammen ein Tee getrunken und zusammen geredet, wenn er wollte. Und dann ist er einfach auch so gekommen, oder? Und dann ist er dann einfach geblieben.
Habt ihr sofort gewusst, wer das ist?
Nein, aber wenn er gekommen ist, habe ich meistens Sablé gemacht. Und plötzlich habe ich die Sablé geschmückt.
Also ihr habt sie geschmückt, obwohl ihr keine gemacht habt?
Ja, und dann dachte ich, es sei so. Es sei auch einfach der.
Die Lore Stalder hat eine gute Nase für so Gäste aus dem Jenseits. Weil, komischerweise, schmeckt sie in der Realität fast nichts mehr.
Wenn ich etwas schmecke, muss ich fragen, ist sie oder der im Not? Oder wir hatten jemanden, der ist über Jahre bei uns gewohnt, der ist, hat mit Mau, etwas mit Mau zu tun gehabt. Dann habe ich einfach zuerst Mau geschmeckt, also Bachen. Und dann gewusst, jetzt ist er da. Bevor er sich gezeigt hat, hat er sich zuerst angekündigt mit dem Geschmack.
Das klingt zwar alles sehr interessant, aber die Lore Stalder musste lernen, um sich von diesen sogenannten Psychen aus dem Jenseits abgrenzen.
Ich hatte jemanden daheim, der gerne reingekommen ist, ins Bett gestanden, wenn ich einschlafen wollte. Das ist kalt geworden, oder? Und einfach dann zu dunkeln und dann ist mir auf die Brust gehockt, dass ich nicht gut schnaufen konnte. Und dann musste ich einfach sagen, jetzt gang raus. Und dann schaue ich raus und wieder reinkommen und dann sehe ich, jetzt geh raus und du bleibst jetzt draus. Das Schlafzimmer ist tabu für dich. Und dann ist es draussen geblieben.
Wer ist das Es?
Das war eine Frau. Es ist im Wasser gestorben. Und wenn es gekommen ist, habe ich meistens zuerst ein vermodertes Lob, das im Wasser ist, geschmückt. Dann wusste ich, jetzt kommt es. Oder am Anfang hatte ich jemanden, der gerne täuscheln konnte. Das habe ich ganz, ganz lange gehabt, bis ich mich auch daran gewöhnt, dass es da jemand hinter zu suchen steht.
Also unter der Dusche?
Ja. Das gibt dann fast eine Art des Zusammenleben. Es hat so Situationen gegeben, wie sie hat gerne Liebesfilme gesehen, ich habe gerne Krimi gesehen. Und es hat gerne so Clinch gegeben. Jetzt einfach am Dienstag mit Krimi schauen. Und sie hat dann einen Liebesfilm schauen. Und dann ist sie raus in die Küche und hat einfach dort zugeschlagen. Ihr verrückt ein paar Mal. Oder hat sie die Nacht angefangen kochen. Hat sie angefangen räbeln und machen ihre Küche. Und dann habe ich jemanden gekannt, der ist Wurst. Und dann habe ich gesagt, komm, los, einmal. Es ist da. Und das glaubst du auch nicht. Und dann habe ich gesagt, das ist ihre Musik. Und dann die Musik laufen und dann ist es gekommen. Und dann habe ich gesagt, wenn es verrückt ist, dann geht es die Türen zuschlagen. So zur Nacht um 10 Uhr fängt es an zu kochen. Dann hat sie mich ganz entgeistert angeschaut und gesagt, ja, das ist sie. Genau so war sie.
Der unsichtbare Besuch, der gerne Schnulzen gehört hat und Liebesfilme wollte schauen, der ist der Lorstalder endgültig zu viel geworden.
Es gibt dann auch körperliche Beschwerden. Man kann nicht mehr schlafen. Man hat Mühe mit Essen, man wird nervös, man hat Angst. Und irgendwie denkt man, ich bin schizophren, also es kann ja nicht sein.
Also man meint, man spinnt, ja?
Ja, sicher. Wenn man Sachen sieht, die nicht da sind, nicht da sein. Und dort habe ich zuerst mal gespürt, eben, jetzt muss ich etwas machen. Ich hatte Angst, ich wusste nicht gewusst, was, wie, wo. Und da habe ich dumm Hans-Rudi angerufen.
Mit dem Hans-Rudi meint Lorstalder der Hans-Rudi Zürcher. Ein reformierter Pfarrer, der so Erlebnisse nicht einfach als Spinnerei abtut. Der Hans-Rudi Zürcher ist zwar unterdessen pensioniert, aber wenn jemand im Emmental ein Problem hat mit einer unheimlichen Wahrnehmung, so steht er als Seelsorger zur Verfügung.
Als Lore kam, war es für mich etwas Selbstverständliches. Und ich habe gewusst, wie schwierig es für Leute ist, die so Sachen sehen und hören. Also für mich ist das klar, was Lore da sieht und hört und schmeckt. Das ist für mich.
Also, was ist da klar? Was sagt ihr jetzt als Theologe dazu?
Also eben das vor der Geburt. Nach der Geburt eben gleich halt etwas da ist. Und mir einfach nur ein Ausschnitt.
Die reformierte Kirche kennt kaum Gebet, Gedenktage oder Gottesdienst, wo man sich um das Seelenheil von Verstorbenen, von Abgeschiedenen kümmert. Darum hat sich der Hans-Rudi Zürcher bei seinen katholischen Kollegen, bei den Kapuziner, Tipps geholt im Umgang mit unerlösten Seelen.
Das habe ich von den Kapuzinern übernehmen, ja. Also ich habe viel von ihnen gelernt, dass es eben eine Ebene gibt, wo man nicht nur mit der Psychologie kann erklären kann. Und dass sie dort wie selbstverständlich leben sind, das eine und das andere. Eben vom Schmücken her zum Beispiel. Eine gute Anführungssicht, einen guten Abgeschnittenen. Der hat zum Beispiel, wenn er zu anderen ist, ist ein Feilenduft dahergekommen. Oder eben andere, die steigen, ist etwas auch gut zu tun. So solche Sachen haben sie gelernt. Und haben mir auch gelernt, eben, wie könnte ich den Leuten helfen.
Gar nicht überzeugt ist der Hans-Rudi Zürcher hingegen von den Kapuziner, wenn die jemanden Verstorbenes, der einfach seine Ruhe noch nicht gefunden hat, von einem Ort vertreiben oder bannen. Sie machen das mit Hilfe von so abgeklärten latinischen Gebet. Und als Protestant überzeuge ich ihn viel mehr, wie hellsichtige Menschen wie Lore Stalder mit einem «Unser Vater» mit Kerzen anzünden und in einem inneren Dialog können eine unruhige Seele erlösen.
Eben, die Lore kann mehr auf die Abgeschiedenen eingehen, wieder eben, ich will ihnen nichts Böses unterschieben, aber wenn es einfach so gebetmässig gemauert wird, hat es einfach auch nicht die Wirkung, wie wieder direkt Kontakt eben zu Menschen, die sie verstehen, die ihnen so helfen, habe ich das Gefühl.
Und wenn die Seelsorge für die Abgeschiedenen, der Kiosk Frau Lore Stalder, hier und dort zu viel werde, so kommt Mama plötzlich wieder Hilfe und Kraft von irgendwoher.
Ich glaube, da wächst man einfach rein. Man bekommt es zuerst einfach gerade hammermässig und dann bekommt man die Hilfe und wächst langsam rein. Dann muss man einfach gerne probieren, dass man am Boden bleibt. Der Hans-Rudi hat ganz einen guten Tipp gegeben. Geh in den Garten krallen. Und das nützt.
Gartenarbeit, um sich wortwörtlich erden. Das also der Tipp von der Lore Stalder. Die eindrücklichsten Geistergeschichten stammen von dort, wo die Religion im Alltag lebendig ist. Zum Beispiel beim Hans Schrackmann, einem alten Bauer von Giswil. Als er noch auf die Alp ist, hat er jeden Abend mit dem traditionellen Bettruf die Menschen und das Vieh unter den Schutz vom Allmächtigen und von den Heiligen gestellt.
Ich habe jetzt Betten gerufen, die Mittel schon an. Und wenn ich bald fertig war, habe ich einen gesehen, an mir zu stehen, ein Mann mit einem Bart, in Lebensgröße. Und wo ich alle noch fertig riefen. Das haben wir die Stimme vertan. Und dann bin ich aus der Tüte rein und dann hat es der andere erzählt. Jetzt habe ich einen gesehen. Irgendetwas ging da. Und doch haben die anderen gesagt, das glaube ich nicht. Ich habe gesagt, ich darf das also heute noch nicht schwören, als ich das gesehen habe. Und dann habe ich dann auch mehr gesehen. Der hat mich vielleicht wandeln müssen. Also ich will mir so zeigen, der hat eigentlich vielleicht etwas ungerechtes gemacht, der gleiche Mal. Auf der Alp oben. Das kann es so sein. So bin ich von der Alp gegangen. Am Morgen um 1. Hier oben bin ich von der Alp der Matt. Und hier hat der Wald Grund gekommen. Ich habe 20 Meter vor mir einen gesehen laufen. Ein Mann und ein Kind in den Armen. Dann dachte ich, da gehst du jetzt nachher, da siehst du. Weder links noch rechts habe ich dann immer gesehen. Warum? Und dann habe ich danach später gedacht, da hinten ist ein Berg oben ist ein junges Bübli gestorben. Vielleicht ist das einer gewesen, der das Bübli schon geholt hat. Eine arme Seele oder etwas, weiss ich nicht.
Das Stichwort ist gefallen. Eine arme Seele. Im Volksglauben ist eine arme Seele jemand verstorben, der zu Lebzeiten etwas Unrechts gemacht hat. Wegen dem können die Seele nicht in die ewige Seligkeit entschwinden, sondern müssen auf der Erde bleiben, meistens so lange, bis das Unrecht abbüßt sei. Der Hans Schrackmann hat ganz viele so arme Seelengeschichten auf Lager.
Das Haus, das ich Ihnen gezeigt habe, ist 1616 gebaut worden. Mein Vater hat das 1918 gekauft. Und der erste Abend, als er da in diesem Haus war, ist er im Schlafzimmer geschlafen. Und da ist ein Puffet, es sind vier Tierchen, und da ist ein Tierchen auf und zu getatscht. Und dann hat er gesagt, er hat geschworen, das soll er dreimal zugehen, hintereinander. Dreimal hintereinander hängt das Tierchen zugetatscht. Dann hat er gedacht, dann müssen die anderen fragen. Weißt du, wo du vor dem Haus in der gewohnt sind? Haben sie gesagt, aber haben sie alle Sonntag, alle Samstag und Sonntag haben sie ein armes Seelenlicht brennen. Und wenn das vielleicht das sei. Und dann haben sie es eine Zeit lang gemacht. Und das ist ein Rück, dann noch niemand mehr kommt.
Die Lebenden können also mit Kerzen und Gebet erwirken, dass sich die armen Seelen nicht mehr melden müssen. Das ist noch eine ganz weit verbreitete Auffassung. Und das, obwohl es für die heutige katholische Kirche gar keine arme Seelen mehr gibt, kein so sadistisches Fegfeuer mehr, wo die armen Sünder müssen schmoren und schon gar kein Abbüssen irgendwo auf der Erde. Der Kapuzinerbruder Crispin, der Seelsorger von der Wallfahrtskirche Heilig Kreuz im Entlebuch ist, erklärt das den Leuten so.
Ich möchte euch jetzt sagen, das habe ich immer gesagt, hört, eine Seele, eine arme Seele, wo man jetzt sagt, das sind eigentlich nicht arme Seelen. Das sind ja erlöste Seelen, die jetzt gestorben sind und wir als gläubige Christen annehmen, dass sie durch den Erlösertod von Jesus gereinigt und geheiligt worden sind und jetzt in die Nähe Gottes gekommen sind. An so einer Seele kann niemand mehr schaden. Die schadet nicht mehr, die sind in Ruhe. Und die sind doch froh, dass sie in Jesus barmherziger Liebe Gottes inne sind und jetzt auf dem Weg zur letzten Herrlichkeit und Reinigung sind.
Vor diesem theologischen Hintergrund fragt darum der Bruder Crispin sehr kritisch nach, wenn ihn jemand um Hilfe bittet, weil er oder sie das Gefühl hat, es sei eine unerlöste Seele herum.
Also in denen sage ich zuerst, das ist der Schatten, den ihr seht. Wenn sehen die den Schatten, wenn? Wenn sie sagen, ja, so in der Nacht. Ja, in der Nacht, ja, ja. Also, seht ihr das? Oder ist das eine Einbildung? Seht ihr das wirklich oder ist das ein Traum? Dann sage ich viel, ja, sie wissen es nicht so genau, aber sie sehen jetzt schon etwas. Und dann sage ich, ja, hört, wenn ihr das, ich tue nicht, das nicht durch. Aber die haben jetzt eigentlich, wenn ihr gemeint habt, wie drei schon überlegen, wenn ihr bei euch seid, habe ich jetzt das wirklich gesehen oder ist es ein Traum gewesen? Und dann sage ich eben, manchmal sind sie selber verunsichert. Sie wissen dann immer, wie ist es jetzt tatsächlich gewesen? Und macht deren Angst. Ja, ist das eine Angst wirklich, die jetzt von außen kommt, oder ist die Angst in ich selber drin? Wieso macht ich denn die Angst?
Der Kapuzinerbruder Crispin scheint also ziemlich skeptisch. Aber wenn jemand mit seiner Angst nicht fertig wird, dann lenkt er halt gleich in seine braune Ordenskutte und zieht eine spirituelle Stärkung raus. Genauso wie das die Gläubigen seit Jahrhunderten von den Kapuzinern erwarten.
Wissen Sie, wenn die Leute daran glauben, ist schon viel gemacht, gell? Das ist so sehr viel, wenn die Leute so jetzt habe ich Ruhe. Weisst du, dann nicht mehr so immer umstudieren, ganz am Abend mit Angst ins Bett und denke, es ist ja da jetzt etwas rum. Der Pater hat mir ja ein Medaille gegeben, hat mir etwas gegeben gegen das Böse. Jetzt kann ich schlafen und vielleicht hat allein das schon den Zweck erfüllt.
Auch für die Psychiatrie gibt es weder arme Seelen noch erlöste Geister, die den Leuten erscheinen. Alle diese Erlebnisse, und seien sie noch so glaubhaft, seien nichts anderes als eine fantasievolle Interpretation von ganz zufälligen Ereignissen. Der Professor Wolf Rössler von der Psychiatrischen Uniklinik Zürich macht ein Beispiel.
Also, sie laufen auf der Straße und sie schauen sich herum und hinter ihnen läuft eine Person. Nach 5 Minuten schauen sie nochmal um, da ist immer noch die gleiche Person hinter ihnen. Was ist denn der Normalfall? Der Normalfall ist, dass man sagt, die andere Person geht in die gleiche Richtung. Das ist der Normalfall. Jetzt sind 10 Minuten. Sie schauen sich weiter um und immer noch ist die Person hinter ihnen. Was ist der Normalfall? Dass sie sagen, wo der wohl hingeht, der hat ja den gleichen Weg wie ich. Also, so versuchen wir einfach das, was es an zufälligen Informationen in unserem Leben gibt, einfach einzuordnen in irgendeine Interpretation. Und die meisten Interpretationen, die wir machen, sind, das ist ein Zufall. Und es gibt Menschen, die sehr viel schneller und früher Informationen anders beurteilen und sagen, es ist kein Zufall.
Aber warum gibt es jetzt Leute, denen hier dazu gerade eine verrückte Geschichte in Sinn kommt und andere merken nicht einmal etwas? Der Wolf Rössler vermutet, dass ein Dopaminüberschuss im Hirn die Ursache dafür sein könnte. Dopamin, das ist ein Botenstoff. Und dann betont er,
das eine ist nicht krank und das andere ist gesund. Das sind nur unterschiedliche Zustände vom Hirn. Und die eine, ob das gut oder schlecht ist, mehr Dopamin zu haben, ist damit ja gar nicht gesagt. Möglicherweise sind ja die Leute, die mehr Dopamin im Hirn haben, sind viel alerter in ihrer Umwelt und nehmen Sachen wahr, die andere eher nicht wahrnehmen. Ja, ob das gut oder schlecht ist, hängt ja sehr von der Situation ab, in der eine Person ist. Und das interessiert uns natürlich enorm, weil natürlich in einer Extremvariante bei Psychosen sehr viel Dopaminüberschuss im Hirn vorhanden ist. Und alle Medikamente, die man die Leute mit Psychose behandelt, sind darauf gerichtet, den Überschuss an Dopamin im Hirn zu reduzieren. Ja, um die Erscheinungen, die jemand in einer Psychose hat, eben auch zu reduzieren. Aber, und da ist es besonders interessant, die Vorstellung, dass auch normale gesunde Mensch auch könntet ein ähnliches Erlebnis haben und ob der Grundmechanismus mit der Bedeutungsgebung, ob der mit dem Hirnstoffwechsel zusammenhängt, das ist eine ganz spannende Frage.
Darum sucht der Wolf Rössler jetzt für eine wissenschaftliche Untersuchung möglichst viele Leute, die schon etwa diese aussersinnliche Wahrnehmungen hatten. Einen Link dazu gibt es auf unserer Internetseite. Die Erklärung der Psychiatrie greift für viele Leute einfach zu kurz. Sie suchen auf einer spirituellen Ebene, aber außerhalb der christlichen Kirchen. Darum gibt es so ein riesiges Angebot an psychologischer oder sogar parapsychologischer Beratung. Jemand, der Leute beratet, die wegen beunruhigenden Träumen oder unheimlichen Erlebnissen zu ihm kommen, ist der Andreas Lehnherr, zu Gams. Im Gegensatz zum modernen Kapuziner ist er felsenfest überzeugt davon, dass es auch unerlöste Seelen von Verstorbenen sein können, die die Leute verschrecken.
Ich muss vielleicht ein Beispiel sagen, damit ein bisschen Fleisch im Knochen ist. Es war jetzt vor 1,5 Jahren, da läutet mir eine Mutter an und sagt, ihren Sohn sei vor einer Woche, also der 5-jährige Bub von ihr, ganz verschreckt in der Nacht zu ins Elternschlafzimmer gekommen. Er hat geschlottert, er hat gebrüllt und er hat erzählt, er hat einen Geist im Zimmer und er hat Wahnsinnsangst. Und die Details, die mir die Mutter erzählt hat, da habe ich gefunden, ja, das war ein Geist gewesen. Der Sohn hat unter anderem gesagt, er hätte so einen kalten Hauch gehabt. Der hat mich so gefroren.
Der Andreas Lenher ist überzeugt, dass das Kind seinen Schreck von allein wird überwinden und daraus wachsen, wenn es niemand dramatisiere. Und für die Mutter hat er einen speziellen Tipp.
Ich habe ihr gesagt, sie soll in das Zimmer reingehen, soll ein Kerzchen mitnehmen, soll das Kerzchen dort anzünden und soll mit dem Geist reden, auch wenn sie nichts sagt. Sie soll dem Geist klar machen, dass er gestorben sei. Er sei jetzt ein Jenseitiger und er habe da hinten nichts zu suchen. Er solle das jenseitige Leuchten suchen, das Licht, das warm sei. Dort sei er jetzt daheim. Sie soll ihm das sagen und dann soll dann dem Geist alles Gute für die Reise wünschen. Aber er soll jetzt gehen.
Im Weltbild von Andreas Lenher und nicht nur von ihm, gibt es auch Seelen, die auf dem Weg zur Erlösung sind. Und die erschrecken niemand, sondern die sind ein wunderschönes Erlebnis für die Zurückbleibenden.
Vor 2 Jahren war eine Frau bei mir und die hat gesagt, sie müsse mir etwas erzählen. Ihr sei Folgendes passiert. Sie sei daheim bei ihrem Vater und sie hatten miteinander einen riesen Streit, einen riesen Krach. Und zumal sei sie dann aufgestanden und dann sei sie in einem Zorn gegangen und der Vater hat ihr angerufen, jetzt habe ich keine Familie mehr. Und das war das Letzte, was sie vom Vater gehört hat, weil 24 Stunden später ist er gestorben. Und es hatte kein Gespräch mehr in der Zwischenzeit. Sie können sich vorstellen, die Frau hat natürlich Schuldgefühl sofort bekommen, ein Gewissensbiss. Hat angefangen, in eine Depression einzuschlittern. Und dann ist der Tag der Beerdigung gekommen. Sie ist innerhalb der Trauergemeinschaft ist sie am Sarg vom Vater gestanden. Und dann sagt sie, und plötzlich habe ich ganz deutlich eine Hand auf meiner Schulter gespürt. Ich habe mich umgedreht, aber dort ist niemand gestanden. Aber als ich das gespürt habe, da ist mir sofort so warm geworden, so wohl geworden. Und das ist der Vater, sagt sie. Oder auf jeden Fall bin ich von dem Moment weg versöhnt mit dem Vater. Ich habe kein Gewissensbiss mehr gehabt, ich habe kein Schuldgefühl mehr gehabt. Und ich denke mir, da ist tatsächlich der Vater auf dem Weg ins Jenseitige. Hat er noch etwas bewirkt, dass eine Versöhnung stattgefunden hat, nach dem Sterben, nach dem Tod oder im Tod. Und nachher ist er weg, nachher hat sie nie mehr von ihm so etwas erlebt. Und auch sonst hat niemand so etwas erlebt. Sie war die Einzige, die das Wort genommen hat. Sie war gemein.
Eine wunderschöne Geschichte. Aber ob sie wahr ist, kann niemand sagen. Für einen Andreas Lenher spielt das aber gar keine Rolle. Für ihn zählt nicht die Wahrheit vom Alltag, sondern die Wirklichkeit, also wie etwas wirkt.
Wenn, sagen wir jetzt, ein Mensch sagt mir da hinten, die letzte Nacht hatte ich einen Traum und in diesem Traum bin ich geflogen. Dann müssen wir die Wahrheit auf die Seite stellen und dann müssen wir über die Wirklichkeit reden. Wie wirkt das? Wieso zeigen dem Ziel, hey, flieg doch einmal. Vielleicht ist das ein Workaholiker, der in der Woche 75 bis 85 Stunden krampft, dass der Ziel ihm vielleicht einmal sagt, hey, heb doch mal ab von deiner Realität. Nimm es doch mal ein bisschen leichter. Gewinne mal ein bisschen Horizont. Wenn man fliegt, wenn man aufsteigt in die Höhe, dann gewinnt man Horizont. Gewinne doch mal andere Horizont. Oder umgekehrt bei einem, der zu sehr in seinen Luftschlössern lebt, der sich zu sehr finanziell verausgabt, der wird eher dann bedroht sein, dass er abstürzt im Traum. Dann ist das die Wirklichkeit. Dann müssen wir vielleicht eher mit dem mal wieder Fragen auftischen. Wo sollte man vielleicht einmal bei einer Sache bleiben? Und das Gleiche ist natürlich bei Erscheinungen. Wahrheit ist da weniger wie bei dieser Frau, die ich gesagt habe, die Hand auf der Schulter geführt hat. Da ist die Wirklichkeit massgebend. Sie war nachher versöhnt mit ihrem Vater. Sie war wie geheilt. Und das ist massgebend. Ob das wahr ist, spielt keine Rolle. Weil sie ist sowieso die Einzige, die sie erlebt hat.
Dieser Interpretation kann sich der Psychiatrieprofessor Wolf Rössler sogar anschliessen.
Also das würde ich jetzt gar nicht abstreiten. Das entspricht auch meinem Empfinden. Die Welt konstruiert sich in ihnen selbst. Also darum gibt es nicht die Wahrheit und die Realität und meine Wahrnehmung davon, sondern es gibt immer nur etwas, was in meinem Inneren entsteht, was die Wirklichkeit ist und wie ich das wahrnehme. Das macht übrigens das Fach Psychiatrie spannend und auch schwierig, und zwar aus einem einfachen Grund. Wenn Sie sonst in irgendeiner Form krank sind, dann gehen Sie zum Doktor und präsentieren dem Doktor Ihres Organ. sagen sie, das Herz tut mir weh. Aber sie schauen dann gemeinsam mit dem Doktor auf ihr Herz oder Leber oder was auch immer. Für sie beide ist dann das Herz oder die Leber das Organ, das sie anschauen. In der Psychiatrie ist das anders. Sie können nicht auf sich selber schauen wie auf ein Organ. Sie können nicht sagen, mein Hirn funktioniert nicht. Sie sagen, sie erleben das immer als volle Wahrheit, ein volles Abbild von der Realität. Jetzt muss ich mal einfach sagen, das ist natürlich schwierig, sagen, wenn Sie eine Wahrnehmung haben, wo sonst niemand in Ihrer Umgebung hat, Sie gehen zum Doktor und der sagt, ja, also das ist nicht in Ordnung, dann ist das schwierig, erst mal zu akzeptieren. Wenn Sie glauben, Sie hören oder Sie sehen etwas, ist es verdammt schwierig zu akzeptieren, dass man jetzt vor irgendeinem Doktor sagt, wenn das stimmt gar nicht, dass man das gehört oder gesehen hat oder so.
Und manchmal können halt nur noch Medikamente helfen.
Und das ist für die Leute, also die permanent Sachen sehen oder hören oder fühlen oder so, kann das schon erleichtert sein, wenn sie das nicht mehr haben. Andererseits muss man schon sagen, es gibt dann auch Leute, das ist etwas, was ich erlebe als Psychiater, wenn man Symptome nimmt, dann fehlt etwas im Leben. Das heisst, sie müssen schon schauen, dass die Lücken, die in ihrem Leben entstehen, dann auch mit etwas anderem Wichtigem gefüllt werden.
Offenbar ist es halt doch eine Bereicherung, wenn man glaubt, noch etwas von einer geistigen Ebene zu spüren. In einer ganz anderen Liga spielen die Geschichten, wo sich Gegenstände bewegen, wortwörtlich wie von Geisterhand. So etwas hat vor ein paar Jahren Markus Jäckli erlebt. Er ist von Beruf Monteur.
Ich habe vor ein paar Jahren bin ich in eine Altstadtwohnung gezügelt in Arbon. Und am Anfang hat man eigentlich nichts gemerkt. Und nach etwa einem halben Jahr habe ich schlecht geschlafen. Und am Morgen, als ich verwacht bin, sehe ich, dass mein Bett etwa 10 cm von der Wand weg war. Ich habe mir dann weiterhin nichts gedacht dabei. Und wenig Zeit später habe ich am Abend mal ein bisschen Fernsehen geschaut. Und irgendwie habe ich zumal eine riesige Gänsehaut bekommen. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, neben mir auf dem Sofa sitzt irgendjemand. Wie wenn du einen Gruselfilm schaust und zieht da die Haare irgendwie alles zusammen und stellt alles auf. Ich habe irgendeine Musiksendung geschaut, die ich auf Video mal aufgezeichnet habe. Irgendwie hat man das Gefühl einfach gesagt, da hockt irgendjemand gegenüber und schaut mit dir Fernsehen. Und weiterhin habe ich aus irgendeinem Grund so einen kleinen Spielball gekauft. Und den habe ich den mal in die Stube reingekommen. Und dann bin ich am Abend vom Arbeiten heimgekommen. Da war der Ball in der Dusche rein. Dann habe ich schon gedacht, ja, etwas ist da schon nicht so kühl. Dann habe ich am anderen Tag bewusst den Ball in die Küche reingetan. Bin arbeiten gegangen und am Abend komme ich heim, war der wieder in der Stube gewesen. Und so hat der irgendwie, ist der Ball immer ganz an einem anderen Ort gewesen. Und eines Tages ist die Nachbarin gekommen und sagte zu mir, du Markus, glaubst du an Geister? Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich nicht unbedingt, aber manchmal habe ich ein bisschen das Gefühl, da in dieser Wohnung stimmt nicht so alles. Das passieren einfach Sachen, die gerne nicht passieren sollten. Und dann hat sie gesagt, ja, eben, sie glaube auch, dass da irgendein Geist rum ist. Weil manchmal hören sie die Stegen aufgehen. Dann gehst du raus und schaust ins Stegenhaus. Und es ist nichts rum. Aber man hört irgendwie den Knacks. Wobei ich weiss, es war ein Holzhaus und da hat es manchmal geknackst. Aber so wie es dort manchmal getönt hat, da hätte gerne können mit rechten Dingen zu und her gehen. Und sie hat dann auch gesagt, sie hätte bei ihr in der Wohnung die Orange in einer Schale rein. Und die sagen, manchmal sagen die rausgerollt. Ohne, dass sie eigentlich hätten rausgehen können.
Auf der Klärung und Lösung von solchen Spukphänomenen hat sich die parapsychologische Beratungsstelle in Freiburg im Breisgau spezialisiert. Und seit Jahrzehnten macht man dort die Erfahrung, dass es immer lebende Leute sind, die diesen Spuk auslösen. Es sind Menschen, die ihre unbewussten inneren Spannungen und Probleme nach aussen spiegeln, erklärt der Leiter der parapsychologischen Beratungsstelle, der Physiker und Psychologe Walter von Lucadou.
unbewusste Probleme haben generell die Tendenz, sich sozusagen im Außen wiederzufinden. Und das ist eigentlich eine gesunde und gute Reaktion. Also die Leute sind gerade nicht verrückt oder spinnen, sondern sie zeigen, dass sie gute Mechanismen haben. Aber man muss natürlich rausfinden, was da ist. Und das kann man eben einfach ohne ein Gespräch mit den Leuten nicht machen. Also ich würde den Leuten den Rat geben, sie sollen mich doch einfach mal anrufen, mir schildern, was sie da erleben. Und dann wird es vermutlich ein längeres Gespräch geben. Und bisher ist eigentlich immer so rausgekommen, dass ich rausgefunden habe, wo da ein Problem war. Das müssen übrigens keine schwerwiegenden Probleme, so wie man immer gleich denkt, Mord und Totschlag und schreckliche Sachen. Nein, manchmal sind es alltägliche Lebensprobleme, die die Leute einfach nur selber nicht sehen. Und das kann sich so ausdrücken. In der Anwesenheit, also in dem Gefühl der Anwesenheit einer Präsenz. Man kann sagen, wir haben so eine seelische Grundtendenz, bei manchen Menschen ist die richtig ausgeprägt, nicht nur sowas wie einen inneren Dialogpartner zu haben, das haben ja viele Menschen, dass sie, wenn sie mit sich zu Rate gehen, dass sie so einen inneren Dialogpartner haben, mit dem sie reden, das nennt man auch Dissoziation. Und bei manchen Menschen ist es so ausgeprägt, dass sie dann diesen Gesprächspartner oder diesen anderen, also das ist nicht das eigene Selbst, sozusagen im Außen spüren. Und das können übrigens dann mehrere Leute manchmal feststellen. Das ist wirklich verblüffend. Aber wie gesagt, man muss keine Angst davor haben. Aber ich denke, man sollte da gezielt rangehen und wirklich herausfinden, was dahinter steckt.
Und dazu käme, dass so unbewusste psychische Spannungen sogar Gegenstände bewegen können, erzählt Walter von Lucadou.
Ich bin tatsächlich schon in Wohnungen gestanden, da sah es aus, als hätte eine Granate eingeschlagen und die Leute sagen, wir haben das nicht gemacht. Also können Sie sich vorstellen, die haben ein reales Problem. Und das heißt also, dass der Spuk tatsächlich eine reale physikalische Wirkung hat, die aber abhängt von psychologischen Bedingungen. Sowas nenne ich ein psychophysikalisches System. Und solche Systeme sind natürlich hochinteressant. Und natürlich hat die Wissenschaft das noch nicht allgemein anerkannt, dass in solchen Systemen andere Regeln gelten. Aber für mich ist es gar kein Problem. Der Mechanismus ist uns sicher im Einzelnen noch nicht bekannt, aber wir wissen eigentlich auch noch nicht genau, wie eine psychosomatische Reaktion im Körper wirklich funktioniert. Und ich denke, wenn wir das rausgefunden haben, dann wissen wir vielleicht auch der Mechanismus, warum außerhalb vom Körper auch noch physikalische Wirkungen auftreten können.
Und so ein psychophysikalischer Spuk kann sich je nachdem sogar sehr hilfreich zeigen. Zum Schluss darum noch eine lustige Beobachtung von Markus Jäckli.
Weil auch manchmal, wenn ich ein paar Tage weg war und bin heimgekommen, dann hatte ich das Gefühl, jetzt hat mir irgendjemand meine Pflanzen Wasser gegeben. Weil ich sehr viele Pflanzen hatte und ich wusste, die brauchen viel Wasser und so. Und wenn ich eine Woche weg war, hatte ich einfach das Gefühl, irgendeine Pflanze, die sehen zu frisch aus und da muss irgendjemand geschaut haben.
Begegnungen mit toten Geistern. Das war ein Doppelpunkt von Anne-Kathi Zweidler.
Doppelpunkt.
Ihr könnt die Sendung gerne nachhören bei uns im Internet, DRS1.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.